Schönen guten Tag, Sebastian. Schönen guten Tag, liebe Klangküchenhörer.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Sinan. Es ist wieder Montagabend für uns. Wir nehmen eine neue Folge der Klangküche auf und haben noch ein paar Sachen, die wir vorher verkünden müssen, ne?
Genau. Einmal möchten wir euch darauf hinweisen, dass, wenn ihr diesen super coolen Podcast unterstützen wollt, es die Möglichkeit gibt, Premium-User zu werden. Und dann gibt es eine weitere XXL-Folge der Klangküche die Woche extra. Und da hören wir auch in Musik rein, da können wir in Spotify-Playlisten reinschnuppern, wir können in Tracks von euch reinhören, wir geben Feedback. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr das einfach mal unverbindlich 30 Tage lang kostenlos testen unter www.dieklangküche.de, richtig?
Genau, ihr findet den Link auch hier in der Podcast-Beschreibung. Genau, wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr Premium-Hörer bekämen. Nicht aus dem Grund, dass wir dann einfach mehr Geld bekommen, sondern dass die Community wächst und dann ist da mehr los, mehr Action. Ich glaube, so 200 Leute haben das schon gemacht und da geht noch was, glaube ich.
Ja, so viel erstmal zu unseren eigenen Werbung und Unterstützungsmöglichkeiten für euch. Dann darauf kam, das müssen wir auch direkt jetzt zu Beginn erstmal loswerden. Das hat auch, glaube ich, ein Premium-User uns vorgeschlagen, dass wir das machen sollen.
Genau,
und
der liebe Dominik.
Wollen wir, genau, der Dominik hat gesagt, wir wollen eine Art Jahrescharts unserer Podcast-Hörer ermitteln. Und dafür müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, als uns eure privaten Top 10 dieses Jahres mitzuteilen per E-Mail. Was waren eure besten 10 Tracks, die ihr dieses Jahr mitbekommen habt, also die vor allem dieses Jahr veröffentlicht wurden, ne? Also VÖ muss 2019 gewesen sein. Und genau. Ja, was machen Sie mit dieser 10-punktigen Liste?
Genau, also einfach eine E-Mail an info@dieklangküche.de schicken, eure Top 10 da reinschreiben und wir werten das dann aus und dann wahrscheinlich in der letzten Folge in diesem Jahr werden wir dann eure Top 10 hier in der Klangküche verkünden und zelebrieren.
So, und jetzt haben wir lang genug um den heißen Brei herumgequatscht. Haben wir, finde ich, oder?
Ja, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, wir haben ja auch noch einen neuen Ableger der Klangküche, das Vier-Gänge-Menü. Ganz schnell findet ihr auch auf diesem Kanal hier, Spotify, iTunes. Hört mal rein, 4 Folgen haben wir, glaube ich, aufgenommen bisher. Und
ja, die 4. Folge kommt dann, war schon, nee, warte mal, alles, wir sind ja gerade in der Zeitblase, alles kompliziert. Ich sag nicht, wann das kommt. Checkt es einfach aus.
Genau, checkt aber aus. Wir haben bisher viel positives Feedback bekommen. Danke dafür. Und verbreitet es, empfiehlt uns. iTunes-Kommentare und so weiter, genau.
Jetzt aber. Wir haben einen hochkarätigen Gast heute bei uns in der Sendung. Und zwar den lieben Vitali.
Applaus.
Wow. Hallo Vitali.
Danke. Ja. Hallo,
da klatsche ich. Für die, die jetzt gerade gar nicht wissen, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht wissen viele, dass du Vitali heißt bei dem Projekt, also bringen die das in Verbindung oder glaubst du eher nicht?
Du meinst ja bei dem Weiß-Projekt jetzt?
Genau.
Achso, das weiß ich tatsächlich nicht, nee, also glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Also ich würde sagen, genau, stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal, wer du bist und wir stellen bestimmt noch ein paar Fragen und dann wird das Bild noch deutlicher. Aber fang erst mal an zu erzählen.
Ja, ich bin Vitali.
Wer bist du überhaupt?
Ich bin Vitali. Das muss reichen. Ja, keine Ahnung. Ich mache Musik seit ein paar Jahren und mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreicher und habe bei vielen Projekten bisher mitgemacht als sogenannter Ghost Producer, irgendwann dann auch als offizieller Producer und habe auch so ein paar eigene Projekte nach und nach gestartet. Unter anderem jetzt, ja, das letzte Projekt hieß dann Weiß, was irgendwie so ein bisschen, glaube ich, in der letzten Sendung bei euch irgendwie auflief, das Thema. Woraufhin mich ein paar Leute angeschrieben haben, ob ich mich denn da nicht melden mag und mit euch mal reden mag. Und da bin ich.
Ich bin wirklich beeindruckt, wie das mittlerweile bei uns in der Klangküche funktioniert. Wir erwähnen Leute und dann entsteht da so eine Eigendynamik und die Leute melden sich dann bei uns, ey, irgendwie, mich haben hier 15 Leute angeschrieben, jetzt mal übertrieben gesagt.
Das kommt aber hin, so. Also echt? So 10 okay, Leute haben es bestimmt, ja.
Ja, ja, geil.
Vor allem 9 also, davon kannte ich gar nicht.
fettes Dank an unsere Klangküchen-Army, die so sofort auf dem Schirm hat, ey, da ist ein Typ, der könnte interessant sein für die Sendung und das halt macht, weil tatsächlich muss man sagen, ich lache jetzt gerade so ein bisschen darüber, aber das ist viel, viel effektiver, haben wir gemerkt, als wenn wir die Anfrage machen. Weil ich glaube, dadurch, dass wenn dann so eine, weiß nicht, wenn es 10, 15 Leute sind, dann merken ja die jeweiligen Leute, also du, Vitali, hast dann ja gemerkt, okay, da ist irgendwas, was ja irgendwie szenemäßig stattfindet, was irgendwie Relevanz hat. Das ist manchmal einfach besser, als wenn wir jetzt so eine Anfrage machen und du, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, kriegst du viele Anfragen? Also ich, selbst ich krieg irgendwie Anfragen und denke mir manchmal, pff, keine Zeit, keine Lust.
Ja, doch schon. Sowas. Schon eine Menge auf jeden Fall, genau. Und vor allem, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste bis dahin nichts von der Klangküche. Also ich kenne dich ja, Sinan, von früher hatten wir ja. Beim letzten Mal, oder beziehungsweise hattet ihr das in der letzten Sendung, genau. Und ich habe dann gelesen, Klangküche, die haben dich erwähnt, irgendwie kannst du da mal, ich habe es mir mal angehört und dachte, ach ja, ist ja gar nicht mal so ungeil, wie man so auf den ersten Blick denken würde, ne, wenn man so eine Anfrage bekäme. Ja, jetzt mal ernsthaft, wenn man das nicht kennt und so eine Mail reinflattert von Klangküche, so ey, sei mal Gast in unserer Sendung, denkst man auch so, ja, okay, wieso, ne? Genau. Aber wenn da irgendwie 10, 15 Leute sich melden und sagen so, ey, ja voll. Also gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil.
Nee,
also.
ich kann das voll nachvollziehen. Das ist wirklich irgendwann, und ich bin ja wirklich auch eher klein in dem, was ich hier so mache, aber ich kriege auch viele Anfragen von verschiedensten Stellen und man muss irgendwann einfach knallhart filtern und das fängt im ersten Moment halt damit an, dass man sagt so, okay, habe ich noch nie was von gehört, gucke ich mir später an die Mail. Im besten Fall gucke ich sie mir dann später an.
Ja, also umso schöner, dass es geklappt hat. Ich bin richtig froh, dass du hier bist, Vitali. Wir haben gerade, du hast gerade dein Projekt Weiß erzählt. Das ist zurzeit das Projekt, wo du auch als Künstler selber in Erscheinung trittst. Ist das richtig?
Genau.
Genau, und eben kurz für alle, die nicht wissen, geht mal auf Spotify oder auf YouTube und schaut euch mal Glad You Came Man oder Stars.
Ja, oder jetzt aktuell auch die neue Nummer mit Felix Jehn haben wir.
Genau, also da wollte ich gleich sowieso noch speziell drüber sprechen, wie es dazu kommt, dass du mit Felix Jehn eine Single am Start hast. Glad You Came, glaube ich, Platz 44 in den deutschen Charts, Stars sogar Top 20 geworden.
Ja.
Also richtig durch die Decke gegangen, kann man sagen.
Ja, also jetzt ist immer schwer, über sich selbst sowas zu sagen, aber ja, man kriegt das mit, man kriegt irgendwelche Zahlen immer per E-Mail zugeschickt und dann denkt man so, ach ja, krass. Okay, ich muss auch ehrlich sagen, man realisiert das auch schwer, ne? Wenn man so nur im Studio sitzt den ganzen Tag und Tetris spielt.
Da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Ich wollte noch mal ein bisschen die Zeit zurückspulen und so ein bisschen deinen Werdegang einmal beleuchten. Also wie hat das bei dir angefangen? Also du bist ja im Prinzip ein waschechter Produzent, so ein Studio-Typ und ganz paar Hörer von uns wissen vielleicht damals die Geschichte. Sinan hatte dich im Interview schon mal gehabt, 2013 oder so.
Ja, genau. Das ungefähr. Muss ungefähr 6 Jahre her sein, ja.
Genau, hast du für hier dieses Pretty Pink Bootleg, glaube ich, gebaut und das haben ja alle gespielt dann irgendwie. Da habe ich dich das erste Mal auch auf dem Schirm gehabt, so ab dem Zeitpunkt. Vielleicht maximal zu den Anfängen zurückkommen, so.
Ja, also unterm Strich habe ich alles dem Sinan natürlich zu verdanken, ne, meine ganze Karriere.
Ich sehe das genauso, ja.
Meinst du das jetzt ernsthaft? Also das,
nein,
das,
natürlich nicht. Um
das hätte sein können, dass dieses Video damals.
Okay. Also, nicht wirklich. Also, indirekt schon. Also, eigentlich hat das damals einen riesen Shitstorm gegen mich ausgelöst, tatsächlich. Und so, die ganzen Größen der Szene haben mich über Facebook richtig mundtot machen wollen.
Tut mir leid.
Nee, um Gottes Willen, das war ja auch ganz geil, weil irgendwann daraufhin meldete sich auch ein gewisser Kobi Funk bei mir, der Corbinian Franke, mit einer Idee, irgendwie mal unter meine Haut mal zu machen. Und der versprach mir dann, mich nicht so zu behandeln wie die Pretty Pink, sondern mich auch in den Credits zu erwähnen. So. Und daraufhin haben wir dann die unter meine Haut gemacht, die dann später halt ihren Weg zugestört, aber geil gefunden hat und so weiter. Und dann mittlerweile, glaube ich, Doppelplatin ausgezeichnet wurde in Deutschland. Ja.
Ja.
Damit fing das alles irgendwie so in diesem Riesenausmaß quasi an, für mich zu werden. So. Aber also, eigentlich, ja.
Also kann man sagen, also wirklich mit diesem... Das finde ich ganz interessant, weil es
ist... Ja, das ist so ein... Ja, genau, dazu komme ich jetzt gleich. Also parallel, ich habe halt irgendwann BWL studiert, ganz normal an der Ostsee gelebt und Versicherungen verkauft. Und irgendwann war ich meine Freundin im Ausland besuchen, in Prag, und habe da einen Straßenmusiker gesehen, der hieß Jakub Ondra. Den fand ich wahnsinnig gut und bin zu ihm hingegangen, habe ihn angequatscht und ihm einfach meine Telefonnummer zugesteckt und meinte so, ey, wenn du mal in Deutschland bist, lass mal zusammen ins Studio gehen. Was wir dann daraufhin auch getan haben... Und er hat sofort aufgrund von einem einzigen Demo, was man so irgendwie gar nicht glauben mag, aber so einen riesen Deal mit einem 6-stelligen Vorschuss bekommen bei der Firma 4Music damals. Und parallel passierte diese Geschichte mit Kobi Funk halt quasi, wo man mit Gestört aber geil dann auch mal irgendwie einen Hit zusammen hatte. Und das waren zwei Riesenargumente für mich zu sagen, ey, hör auf, Versicherung zu verkaufen, mach Musik. Okay. Und daraufhin bin ich dann halt nach Berlin gegangen und bin jetzt halt 5 Jahre später immer noch hier.
Und also du bist dann sozusagen der Produzent oder Co-Produzent von Gestört aber geil geworden.
Genau, durch diese Geschichte dann ja. Dann haben wir das erste Album zusammen gemacht. Also da habe ich eigentlich alle Titel produziert. Ein paar davon waren auch von Kevin Bleibaum, glaube ich, heißt er. Also Sofatunes nennt er sich. Mhm. Der hat irgendwie ein paar Titel damals gemacht. Das zweite Album ist, glaube ich, aber dann bis auf einen Titel komplett von mir gewesen. Ja. Und die letzten drei Titel sind jetzt, glaube ich, wiederum nicht von mir jetzt wieder.
Ja, ja. Okay. Und also ich habe jetzt gerade hier den Wikipedia-Artikel von dir offen. Dann du hast Michelle da noch produziert. Das ist wahrscheinlich
Schlager. Ja, genau. Also ich hatte dann recht schnell Management halt in Berlin auch zugewiesen bekommen, kann man so sagen, irgendwie mehr oder weniger. Und dann wir sind ja alle hier wahnsinnig connected halt, die ganzen Leute, und die Majors ticken ja so irgendwie, ey, ja. Der hat irgendwie deutschsprachigen Hit gemacht, dann kann er ja aus jeder deutschen Nummer jetzt einen Hit machen. Dann schmeißen wir ihn jetzt mal zu mit Geld und Aufträgen und dann wird alles geil. Wurde es natürlich nicht so, aber wenigstens das Geld dann auf meinem Konto gelassen. Ja.
Also
komm her. Ja. Also die haben im Prinzip, haben sie in dir so, die haben gesagt, okay, wir haben Geld.
Wer es einmal kann, kann es immer. Genau,
genau, wir haben Geld, wir haben Künstler. Wohin stecken wir das jetzt? Und haben sie gesehen, okay, komm, auf den setzen wir. So ein bisschen.
So kann man sagen, genau. Ja. Ich kann mich heute noch dran erinnern, wie das war, als die Michelle dann, also ich meine, das war irgendwie ihr 15. Studioalbum, glaube ich, wie die hier ins Studio kam bei mir und ich die einfach so aufnehmen sollte, drei Titel mit ihr, und ich hatte vorher noch nie irgendwas aufnehmen können, vocalmäßig so, und ich war komplett überfordert. Krass. Ich habe einen Typen dazu geholt, ich hatte halt so bootlegmäßig dieses unter meiner Haut Ding gemacht, ne, das war's. Ich wusste gar nicht, dass man, was weiß ich, Vocals im Chorus auch mal unisono doppeln könnte oder sonst was. Ne? Auf, so, das, auf die Ideen ist, kam ich gar nicht so.
Das ist aber ultra witzig, ne? Wie,
ja,
wie,
jetzt ja. Damals nicht.
Klar, war das, nein, aber also, du findest das jetzt, klar, in dem, damals warst du in einer krassen Stresssituation natürlich. Aber
ja, voll.
Ich find es krass, dass, dass so im Grunde, du brauchst so, wenn du so einen Hit hast, dann ist das so ein Türöffner und dann fragt auch keiner mehr, ne? Sondern die gehen krass davon aus einfach.
Genau, die erste Zeit tatsächlich. Ne? Ja, und dann lieferst du so zwei, drei Songs ab, die ja mal keine Hits wurden, und dann ruft einfach nie wieder einer an. Ja, okay. Und die Phase habe ich dann so nach einem halben Jahr in Berlin tatsächlich auch mal kennengelernt und dachte so, also genau, was du jetzt sagst. Ne? Erst denkt man so, alles klar, die Tür ist auf, Alter, das war's. Ich habe ausgesorgt, ich bin jetzt ein Riesenstar. So, ne?
Ja. Und schon mal so BMW konfiguriert auf der Seite und so.
Ja, das war zwar ein VW, aber so war das tatsächlich, ja. Und so ein halbes Jahr später rief mich dann der Manager an und meinte so auch irgendwie so, ja, Digga, willst du nicht mal dich mal kurz mal umdenken und ein bisschen neu erfinden? Das funktioniert alles nicht mehr so, wie du dir das vorstellst. Und die Leute fragen plötzlich nach anderen Produzenten, so, da muss man auch mal Gas geben. Und dann ist es wiederum, glaube ich, doppelt so schwer wie am Anfang, irgendwie die Leute nochmal davon zu überzeugen, da reinzuhören. Weil die neigen oft auch dazu, muss ich auch sagen, in Schubladen zu denken. So im Sinne von, okay, der kann jetzt irgendwie Deutschpop machen, dann schicken ihm nur noch deutsche Sachen. So. Auf gar keinen Fall irgendwas auf Englisch, weil das kann er ja gar nicht. Da kann er nur deutsche Sachen machen. Okay, das ist halt super schwierig, wirklich. Und diese Glad You Came, das war so ein typisches Ding, was man irgendwie 100 A&Rs geschickt hat, wo alle gesagt haben, bah, nee, alter Dicker, mach mal lieber Deutsch, das steht dir viel besser. Alle das mehr oder weniger abgelehnt, bis einer, der es immer macht, der immer lacht auch, der Jens Thiele, gesagt hat, Mensch, du, das machen wir. Ne? Und dann, ja. Im Nachhinein natürlich so, ey, wieso hast du mir das denn nicht geschickt? Ja, du, Digga, hab ich. Du hast das irgendwie abgelehnt, ne?
Also wir müssen mal die Geschichte von abgelehnten Demos, da kann man nochmal eine einzelne Sendung draus machen. Das ist eigentlich schon, das ist immer wieder ein Knaller, ne? Ja. Leute so, das ist im Prinzip voll häufig so, hier, ich habe hier einen relativ guten Jackpot für dich, willst du? Ne?
Ja. Aber im Nachhinein natürlich dann, ey, Mensch, hätte ich das mal gehört.
Also ich muss ja eben kurz nochmal einordnen, du hast gerade viel auch über Major-Labels, glaube ich, gesprochen, ne? Also wenn du sagst, die melden sich nicht mehr, dann waren das dann vielleicht auch schon Major-Kategorien, also so.
Na, was heißt, melden sich nicht mehr? Die melden sich schon, aber dann halt irgendwie so, ich sag mal, vorsichtig jetzt so leicht voreingenommen, ja?
Ja, also die Schubladen denken.
Genau. Ja. Ich glaube, man kann es irgendwie mit einem Satz ganz gut beschreiben, so, du als Produzent bist du immer so gut, wie dein letzter Titel gelaufen ist.
Okay.
Das ist einfach so.
Das ist schon hartes
Business, ne?
Aber es ist so, Und das ist halt das, was viele nicht sehen, weil die denken jetzt so, ja, jetzt hat er einmal mit Universal zusammengearbeitet, das war's, der wird jetzt für immer da. Ist halt überhaupt nicht der Fall. Ne? Also du musst dich jedes Mal aufs Neue beweisen.
Und das ist ja auch krass, weil, wie du ja gerade sagst, für die Majors zählt ja nur, dass am Ende was Krasses bei rauskommt. So.
Ja.
Und natürlich setzen die, also deswegen sind die auch wahrscheinlich so schnell dabei, wenn einer mal einen Treffer landet. Weil du willst ja sozusagen das Talent nicht verpassen, also investierst du da rein. Wenn das aber sich nicht bestätigt, dann musst du direkt aufs nächste Talent setzen, ne? Also das ist halt hart, ja.
Ja, ich finde halt auch, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Also klar kann man sich das irgendwie logisch erklären, verstehe ich auch. Aber so, also in ein Talent von vornherein das zu entdecken und zu investieren und das aufzubauen, die Eier musst du erstmal haben, so, ne? Und das haben die oft halt nicht. Die zeigen sich halt das, was ein Indie-Label kurz mal groß macht oder wo irgendwas mal zuckt und dann kaufen sich das oft halt auch ein, ne? Also, ey, ja. ich hätte ja voll gegen Majors hier, will ich ja gar nicht machen. Um Gottes Willen, ich versuche ja nur zu erklären, wie die so ticken und funktionieren. Ja. Das ist halt, ja, ein anderes Denken als irgendwie ein kleineres Label, ne? Die noch an den Künstler glauben und daran glauben, irgendwie was aufzubauen und gemeinsam zu erreichen, so. Das ist halt, habe ich jetzt so nicht so mega bei den Menschen gesehen. Also so war ja auch in der zweiten Instanz halt, ne?
Genau, so war ja auch der Werdegang zum Beispiel von Gestört, aber geil. Die waren ja erst bei Tucker Beats,
glaube ich. Genau, die waren bei Kontor.
Kleines
genau.
Indie.
Ja, genau, Tucker Beats, Kontor. Genau.
Kontor und dann Universal jetzt, ja.
Genau. Oder Kerstin und, Ott oder Vincent Weiss oder wie die alle heißen. Ja,
ja. Ja, also du hast, ich erzähle ja keine Geheimnisse, hier steht ja in deinem Wikipedia-Artikel, dann hast du anstasslos und durchgeknallt auch mitproduziert. Und Stereo Act. Und da muss ich sagen, das war ja so eine Zeit, wo die auch alle sehr ähnlich klangen. Ne? Das war dann wahrscheinlich alles das, was dein Setup so und deine Handschrift war da auf jeden Fall durchzuhören. Ne?
Ja, ja. Das ist ja auch gleich zu erklären, ne? Wenn so gestört, aber geil. Klar, die waren so die Zugpferde damals so am Anfang. Klar, die waren die ersten so. Und dann macht man so Songcamps oft auch, ne? Für den Act, wo man irgendwie ein paar geile Autoren zusammensetzt, ein paar geile Musiker und sagt, ey, lass mal irgendwie 10 Songs schreiben so. Am Ende nehmen sie aber nur einen und bleiben 9 halt irgendwie liegen. Und irgendwann denkt man sich so irgendwie so, ja, okay, müssen die dann liegen bleiben? Wir hatten gesagt, dass der eine Song jetzt der beste ist und die anderen 9 halt nicht und so.
Ja.
Und so kommt man automatisch irgendwann auf die Ideen zu sagen, ey, man macht halt irgendwie ähnliche Sachen oder ähnliche Projekte oder ähnliche Musik bei anderen Projekten und versucht das natürlich dann irgendwie, ja, da unterzubringen. Gar nicht mal so als Produzent, sondern als Verlag von den jeweiligen Autoren, weil die Autoren, wie man ja weiß, verdienen ja nichts an Lizenzen, die verdienen ja wirklich nur an der GEMA und sowas Geld. Und denen nützt das halt gar nichts, wenn der Song einfach nach dem Camp liegen bleibt. Die wollen das dann halt irgendwo unterbringen.
Das ist ja auch blöd. Also ist ja Arbeit und Zeit reingeflossen. Ne?
Da würde ich mal gerne einmal nachfragen, wie das so ist mit den mit der Bezahlung als Produzent. Man sieht ja ganz oft, so wenn man, ich mache das gerade, ich studiere die Deutschrap-Szene, da gibt es auch mal die Produzenten, die erklären immer, wie sie die Songs produzieren. Und die sitzen in so ultra teuren Studios. Ne? Also da steht dann so 500.000 Euro Equipment. Da frage ich mal, ey, die müssen echt gutes Geld verdienen mit dem ganzen Schissel, den sie da machen. Und stehen aber gar nicht auf der Bühne, sondern das muss ja alles schon irgendwie durch die Lizenzen kommen oder Vorschüsse und so weiter und so fort. Kannst du mal kurz erklären, wie das so funktioniert, so das Business? Also kriegt man da einen Vorschuss, wenn man so eine Single produziert oder wird man hinterher beteiligt oder wie funktioniert
das? Das ist halt tatsächlich von Single zu Single auch jedes Mal unterschiedlich. So, ne? Also klar, teures Studio, es gibt so Red Bull Studios in Berlin zum Beispiel, da kann man einfach hin. So. Wenn man jetzt die neue Platte von Bowser produzieren will, muss man da wahrscheinlich nicht mal Geld für bezahlen, so, weil die dann das eher als Werbefläche nutzen wollen und so weiter. Aber klar gibt es auch irgendwie Produzenten, die sich Riesenstudios aufgebaut haben mit SSL-Konsolen und sonst was. Wie funktioniert das mit der Bezahlung? Also ich denke mal, Lizenzbeteiligung, klar. Und dann je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rapper irgendwo auf der Straße finden würde und mit ihm so als Master-Owner 50-50 die Master-Rights irgendwie teilen würde, ist das ja schon eine ganze Menge Geld, ne? So bei 100 Millionen Klicks oder was auf 3 Titeln, da kann man schon mal ein bisschen was wegpacken, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und dann kann man ja auch mit Gagenbeteiligung arbeiten oder was auch immer, ne? Und GEMA. Und natürlich kriegt man auch Vorschüsse, klar. Also wenn du jetzt irgendwie einigermaßen namhaften Rapper hast oder allgemein mal einen Künstler hast und zum Major gehst oder zu seiner Plattenfirma und sagst, ey, wir brauchen für das Album so und so viel Geld, dann kriegt man das in der Regel halt auch. Ne?
Ja. Und hast du das alles selber verhandelt dann oder hast du relativ schnell einen Manager gefunden, der das für dich macht so?
Ja, wie gesagt, ich hatte von Tag 1 quasi einen Manager direkt gehabt irgendwie und der hat mir dann auch einen Verlag besorgt und so weiter und die, das ist ein super Typ, der hat mir da irgendwie super viel geholfen. Ja. Und
ist wahrscheinlich auch empfehlenswert.
Der ist auch Musikanwalt. Ja. Der ist empfehlenswert, aber der macht kein Management
mehr. Nee, ich meine so allgemein empfehlenswert. Achso,
einen Manager zu haben. Ja, definitiv.
Also wenn man hauptberuflicher Produzent ist sozusagen.
Voll. Also kann ich nur empfehlen, wirklich. Ja. A, haben die einen Plan, B, haben die Plan über Verträge, weil es gibt halt immer wieder Leute so, ich hatte ja letzte Woche so eine Art kleinen Workshop bei mir auch gemacht, wie für ein paar Leute, die sich über Facebook bei mir gemeldet haben, meinten so, ey, würden gerne besuchen und so weiter. Und da merkt man halt irgendwie, die machen Musik, das können die können halt irgendwie Musik produzieren, die können die Musik selber herstellen, aber dann hört es auch auf, ne? Also die wissen halt überhaupt nicht, wohin, wie, wo, was. Ja. Und da ist ein guter Manager immer gut, ne? Bevor man irgendwie oh, ich habe jetzt bei irgendeinem Verlag gesigned, so ist voll geil. Das ist halt überhaupt nicht geil. Erstmal kriegst du da keinen Vorschuss als Newcomer so. Und zweitens machen die damit ja auch meistens nichts. Also die Verlage von Newcomer-Produzenten, die lassen dann die Tracks natürlich liegen und warten darauf, bis daraus irgendwas von allein mal was wird. Und dann schalten sie sich erst ein. Ja, und da empfehle ich zum Beispiel mal so lieber zum kleineren Verlag zu gehen, wo meinetwegen nur 5 Leute gesigned sind, aber die reißen sich den Arsch auf und bringen diese Leute auch untereinander zusammen, die connecten sie. Und ja, versuchen auch die wenigen Songs, die da sind, halt auch tatsächlich ordentlich zu pitchen, als bei so einem riesen Verlag, wo du einer von 1000 Autoren bist und jeden Tag irgendwie 10.000 Songs reinflattern, da hast du gar keinen Überblick mehr, da weißt du doch gar nicht mehr, was du wohin schickst. So, ne? Da geht man wahrscheinlich oft auch einfach nur nach einem Namen, wo man weiß, ey, bei dem hat es letztes Mal geklappt, dann schicke ich das wieder weg lieber. Wa?
Ja, ja.
Also ist eine Vermutung jetzt, aber kann ich mir so vorstellen. Also ich würde immer bei kleineren Verlag unterschreiben oder Editionen.
Gilt auch, glaube ich, für Labels so, ne? Also manchmal kann ja auch ein kleineres Label, ein Indie-Label besser sein, als bei Major-Labeln die zu kriegen und dann verrottest du da.
Ja.
Kann ja auch passieren, ne?
Ja, kann passieren. So, ja, vor allem so, weiß ich nicht, so bei kleineren Labels ist es halt eher so familiäre, wie sagt man, Zustand, was auch immer.
Atmosphäre, ja.
Und genau, also da ist es halt öfter so der Fall, dass die Leute, die da beschäftigt sind, mittlerweile seit 10, 15 Jahren dabei sind. So. Bei Majors ist es halt oft so auch so, dass derjenige, mit dem du heute einen Deal gesigned hast, einfach nächstes Jahr schon gar nicht mehr da ist. Ne?
Harte Fluktuation, ja.
Aber das ist das Musikbusiness ja so, ne? Das ist ja nicht umsonst.
Ja, da ist halt null Emotionen. Also null Emotionen dazu, da sind halt wirklich, da zählen nur Zahlen, was ja auch richtig ist, ne? Deswegen sind die auch so erfolgreich, deswegen sind die auch Majors, so, keine Frage. Ja. Aber wenn man da als Newcomer kommt und irgendwie bei Herrn Schulz unterschreibt und Herr Schulz ist in 2 Monaten bei der Konkurrenz oder im Verlagwesen auf einmal, ist natürlich blöd, ne? Weil der neue R&A sagt nicht, ey, was haben wir da gesagt? Das sehe ich ja gar nicht. Und dann bleibt man plötzlich mehr auf der Bank sitzen. Ne?
Okay, also das heißt gerade so, wenn man Newcomer, wenn man einsteigt, dann her auf kleinere setzen, die gut mit einem zusammenarbeiten und letztlich, wenn man es dann auch schafft, damit was zu bewegen, dann melden sich die Majors eh, hast du gesagt.
Ne? Genau, und dann sagt man trotzdem, nein, danke. Ja. Ja. Naja, wenn es denn schon läuft, dann braucht man auch kein Major mehr. Also das Einzige, was das Major-Label besser kann als ein Indie-Label, ist tatsächlich die finanzielle Seite. Ne? Aber die wollen dafür auch mehr Beteiligung. Und da gehe ich persönlich lieber zur Bank und hole mir da einen Kredit für, weiß ich nicht, 5%, statt bei Major irgendwie 20 zu lassen. Also.
Ja. Man merkt, du bist in den letzten 6 Jahren, also ich überlege so von dem ersten Gespräch bei Gimbal und Sinan TV von mir ist hier richtig Kacke passiert bis heute, da ist viel passiert.
Ja,
krass, ja, war super spannend, das mal mitzuerleben hier.
Ja, du, darf ich mal eben fragen, du hast Jan Like steht in deinen Credits drin, du hast Jan Like produziert?
Ja, ich glaube gar nicht mal so produziert, sondern geschrieben. Doch, irgendwie ein, zwei Titel haben wir produziert zusammen, also ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam.
Welche Songs waren das?
Ich glaube, wir haben ein ganzes Album gemacht. Also, wie ich am Anfang schon sagte, wir sind ja so ein Studiokomplex hier. Und wir sind 5 Studios in einem Raum in Kreuzberg hier. Was heißt in einem Raum? Also auf einer Etage. Und die einen schreiben mehr, die anderen produzieren mehr. Und wenn wir so Songcamps machen und irgendwie Bock auf eine Sache haben, dann machen wir das auch öfter mal so, dass irgendwie den ganzen Tag in allen 5 Studios irgendwie so 2, 3 Songs jeweils geschrieben werden. Und am Abend hat man dann irgendwie so 15 Titel hier liegen. Und das haben wir auch mit Jan gemacht irgendwann. Der war 2 Tage hier oder 3 Tage hier und dann hat er aktiv auch mitgeschrieben und mitproduziert. Und dann hatten wir irgendwann so, ich glaube, 13, 14 Demos. Und ich glaube, 5 oder 6 davon hat er mit aufs Album genommen. Aber das meiste hat er bei sich zu Hause in Hamburg auch in seinem Loft damals produziert noch.
Ja, ich sehe gerade, It's Wrong, da stehst du in den Credits drin.
Ja, genau, das ist zum Beispiel auch so ein Titel.
Ist das dieser Jakob Ondra, ist das der Typ,
das den du ganz am genau der, genau, aus Prag, der. Das ist der aus Prag, der Typ, ja.
Ja, okay. Ja. Und du hast geremixed, unter anderem die Backstreet Boys.
Ja.
Ja.
Da gab es ja auch so ein Mini-Beef bei Facebook irgendwann, ne? Ja.
Oh, echt? Das wusste ich.
Ja. Achso, wusstet ihr nicht? Nee, den habe ich auch nicht gesagt. Jetzt alles gut. Nee, nicht alles geil.
Ja. Also doch, da war doch dieser große Beef mit Backstreet Boys. Erzähl doch mal. Habe ich doch auf Facebook da gesehen.
Ja, genau. Nee, ich habe die geremixed tatsächlich. Ja. Ich glaube, das war der Anschluss und durchgeknallt Remix für I Want It That Way.
Ach, die Geschichte war das. Ah, okay. Alles klar. Erinnere ich mich. Jetzt habe ich es auch geschrieben. Ja. Okay. Und dann lass uns doch mal, dann spulen wir ein bisschen vor. Weiß. Weiß sind ja deine Initialien, ne? Also Vitali Zestowski. Genau. Ja. Und aber als ich das erste Mal Weiß gesehen habe, stand es nicht du da, sondern ein DJ hat den Act sozusagen erstmal ein Gesicht gegeben.
Genau. Das war der Mario Fiebiger aus Schwerin. Ein langjähriger Freund, Kumpel und Partner, kann man auch schon so sagen, irgendwie von mir. Ja, also die wahre Geschichte ist, in die am Anfang hieß es in die, ey, also unter uns gesagt, unter uns allen gesagt.
Ich wollte gerade kurz dir den Hinweis geben. Es ist immer noch ein Podcast. Ich freue mich, dass du dich so familiär fühlst, aber.
Ja, okay. Ja, aber was soll ich dann? Ja. Jetzt sind wir lügen, oder was?
Alles gut.
Es ist cool. Ich meine, ein Blinder hört, dass es eine 1:1 Kopie von Dinoro jetzt ist mit In My Mind so. Geschichte ist ja irgendwie ganz witzig so. Also im Dezember hat er das mal eben selbst veröffentlicht, der kleine Dinoro. Und dann wurde es irgendwie 2-3 Tage später gesperrt, weil irgendwelche Rechte nicht geklärt waren, was auch immer. Ja. In dieser kurzen Mini-Zeit habe ich das gehört und dachte so, alter Junge, was, das ist doch das neue Ding. Das ist doch jetzt die logische Erweiterung von dem ganzen gestört, aber geil Schlüssel jetzt hier in die Zukunft. Das machst du jetzt. So. Und dann habe ich mal kurz bei YouTube geguckt, da war das noch online und habe einfach mir gedacht, wir bauen jetzt das Playback hier 1:1 nach und suchen einen Titel, der irgendwie von der Phrasierung ähnlich ist. Und Glad You Came ist halt, wenn man genau die Titel übereinander legt, die Phrasierung, also die Töne nicht, aber die Phrasierung ist exakt die gleiche. Und deswegen konnte man das wirklich 1:1 nachbauen, diese ganze Nummer. Das haben wir auch gemacht und haben darauf gehofft, dass die Nummer jetzt irgendwie so rauskommt und die von Dinoro einfach mal nicht. Und als die Nummer dann rauskam, war die andere, ich glaube sogar am selben Tag tatsächlich auch veröffentlicht worden. Und dann hat man so gedacht, naja gut, mal gucken. Und ja, am Ende haben beide irgendwie Erfolg gehabt, er ein bisschen mehr, wir ein bisschen weniger. Aber ja, auf jeden Fall war das jetzt irgendwie kein Projekt im Sinne von, lass mal irgendwie jetzt irgendwie direkt mal einen Künstler aufbauen und damit Gesicht und Text und sonst was. Man hat es einfach mal so gemacht.
Okay, das war also deswegen auch als Solo-Projekt letztlich rausgekommen. Deswegen, du hast das so im Nebenbei eigentlich. Das war gar kein Projekt. Also
genau, man hat einfach gedacht so, ey, so irgendwie komm, wir stellen die Nummer rein, gucken, was passiert so. Wie nennen wir das Ganze? Ja, keine Ahnung, nehmen wir deine Initialen, schreiben 14 drauf und laden einfach irgendwie ein Bild hoch. Das war's, ohne Gesicht, ohne alles so.
Geil.
So fing das irgendwie an. So. Und dann gab es irgendwie hier ein paar Klicks, da ein paar Listen, dies, das. Und irgendwann kamen so die ersten Booking-Anfragen und dann ging das los. Und dieses Scheiße, was machen wir denn jetzt so? Ja, keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall nicht losfahren. So. Ich habe keinen Bock, ich will am Wochenende zu Hause liegen und Netflix gucken. So.
Und dann, kannst du dann auflegen? Also konntest du das dann?
Ja, natürlich. Also das kannst du. Ja, ich habe früher eine Ziegelei noch mit Schallplatte und alles.
Ah, okay.
Also ich
bin auch schon älter, ich bin 35. Aber hast keinen Bock auf den Scheiß?
Nee, null. Nein. Also das hatte ich nie tatsächlich so. Ich habe jahrelang aufgelegt, neben dem Studium her, so um ein bisschen Geld zu haben. Aber so richtig, hey, nee, ich habe mich auch null im Griff dann und trinke zu viel und das ist auch alles scheiße. So.
Was ist das? Ist das die Herkunft schuld oder?
Ja, auch, auf jeden Fall, klar, als Russe musst du ja saufen, geht ja nicht anders. Ja. Genau, und dann irgendwann hieß es dann so, ja, wir brauchen da jemanden und da hatten wir jetzt keinen Bock in ein Casting oder sonst was da und ich hatte auch direkt keinen Bock gehabt, irgendwie zu sagen, ey, wir nehmen jetzt irgendwen, wir nicht kennen. Da habe ich direkt eigentlich gesagt, ich rufe jetzt ein paar Leute von früher an, die ich noch kenne, so und frage, ob die nicht Bock drauf haben. Und da war die erste Wahl Mario damals irgendwie. Mhm. Und der hat auch direkt ja gesagt. Und dann hat man sich getroffen, hat man drüber geredet, war auch genau sein Ding, so hat er Bock drauf und ist da voll drin aufgegangen. Ja, dann hat man es einfach mit ihm mal gemacht. Und deswegen gab es irgendwann ein Bild von ihm. Und der erste Text war aber so eigentlich nur über mich so ein bisschen, aber ohne mich zu nennen. So irgendwie so, ja, erfolgreiche Produzent aus Deutschland, bla bla bla. Macht hier eine neue Nummer. Und dann wurde man, ja, hat man es irgendwie umgeschrieben, so dass man uns beide da drin erwähnte. So erfolgreicher Produzent aus Deutschland, der Vitali heißt und der Mario, der DJ macht. Und dann wurde das Projekt so durchkommuniziert als Vitali im Studio und Mario an den Decks. Aber das hat man halt irgendwie schwer verstanden, dadurch, dass nur Marios Bild überall online war. Und dann hat man irgendwann sich dazu entschlossen, dass, also auf der Seite des Managements halt irgendwie, dass man uns beide da irgendwie etablieren müsste, weil es plötzlich so anfing, auch international zu werden und um so eine Call-Ups, zu denen wir jetzt noch kommen, irgendwie zustande zu kriegen, ist es halt auch schlauer, den Leuten das Projekt so zu zeigen, ohne erklären zu müssen, dass sie sofort wissen, worum es da geht, so. Sowohl auf den ganzen Social-Media-Kanälen als auch bei Spotify.
Und deswegen kurz, wenn jetzt irgendwann bist du auch mit deinem Gesicht im Projekt erschienen. So.
Genau.
Und wie ist denn das jetzt eben? Hast du gesagt, du hast keinen Bock auf den ganzen Schlüssel, auf was, wenn das jetzt noch weiter zuckt, jetzt noch weiter international am Start ist, so jetzt, jetzt sehen die Leute, da ist aber auch ein Vitali auf den Bildern. Also gehst du dann doch auf die Bühne? Oder? Nee,
also es wird nächstes Jahr 2 Gigs geben, wo ich auf die Bühne mitgehe. Das sind so 2 Mainstages von größeren Festivals. Aber auch so aus Social-Media-Gründen. Aber ich werde nie der
nie auf YouTube Tour gehen,
sein. Quasi. Nee, das wird auch so durchkommuniziert seitens des Bookers quasi direkt bei der Anfrage schon immer, dass 2 zwar zu sehen sind, aber einer quasi den DJ-Part übernimmt und der andere im Studio sitzt. Und das ist halt so, ja.
Okay, okay.
Ja, aber wir müssen, das ist ein bisschen schwierig. Also, Aber ja. Ja,
aber ich finde es, also muss ich gerade mal sagen, finde ich super cool, dass du das alles so klar kommunizierst. Das ist ja eigentlich so das, was ich mir immer wünsche.
Das ist ja eigentlich das Standard. Also passiert ja ganz vielen Acts so, dass auf einmal über Nacht kommt der Hit und dann muss erstmal dem ganzen Projekt ein Fundament gegeben werden, also so ein Gesicht nach außen hin. Und dann kann es schon mal sein, dass da manche Entscheidungen, die am Anfang getroffen werden, nochmal nachkorrigiert werden oder so. Das kann ja schon mal passieren, ne? Das ist ja nicht schön.
Ja, sowas kann passieren. Das war in dem Fall nicht so. Ich weiß genau, worauf du ansprichst. Das war in dem Fall nicht so. Das war aus verschiedenen anderen Gründen, ehrlich gesagt, die ich jetzt auch nicht alle nennen darf wahrscheinlich auch und sollte. Aber unterm Strich ist es halt tatsächlich alles in sehr guten Auseinander und es ist jetzt nicht so, dass der Mario jetzt irgendwie fallen gelassen wurde oder sonst was. Ganz im Gegenteil, da kommt im Januar schon die erste Nummer, die ich wiederum auch mit ihm zusammen mache diesmal, die mehr zu ihm passt und für die er mehr auch irgendwie steht. Einen von vielen Gründen könnte ich nennen jetzt zum Beispiel, ja genau, also einer von vielen Gründen ist zum Beispiel auch dieses, wie soll ich sagen, also das ist so von jetzt auf gleich viel. Und immer größer, immer internationaler und das kann einen auch schon mal so ein bisschen.
Ja. Okay.
Man stellt sich das immer leichter vor, als es am Ende ist. Oft auch, ne? Ja.
Also wir müssen eben, damit die, ich glaube, alle Hörer wissen gar nicht Bescheid. Also der Mario hat jetzt im November das Projekt verlassen, weiß, und stattdessen ist der Johannes dazu gestoßen.
Genau.
Ja. So, wollte ich gerade nochmal machen. Also, lass uns mal das zeitlich so ein bisschen einordnen. Wann ist diese Weiß-Geschichte so richtig durch die Decke gegangen, dass du gemerkt hast, okay, jetzt brauchen wir den Act dazu? Wann war das ungefähr?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil das ist irgendwie hinter meinem Wissen passiert, mehr oder weniger. Aber für mich ist das halt so, ich ziehe einen Titel ab, schicke ihn weg und dann ist der Titel mir auch egal, bis irgendwann die erste Abrechnung kommt. So. Genau, und irgendwann, also da gibt es ja dann, wie gesagt, Management, da gibt es noch Verlag, da gibt es eine Booking-Firma und Berater und sonst was und die kümmern sich dann halt um das Ganze. Und ich glaube, Glad You Came wurde veröffentlicht irgendwann im Sommer 2018 und so richtig losging das irgendwann Richtung Winter, also vor einem Jahr.
Hat jetzt lange gebraucht, die ist so ganz langsam gestiegen und geklettert, jede Woche immer höher und so. Genau, es hat lange
gedauert. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann irgendwie im Winter letzten, also genau vor einem Jahr.
Ich glaube weniger als ein halbes Jahr, vielleicht so 4 Monate oder so, 3-4 Monate muss es gewesen sein, genau.
Okay. Also vor ungefähr einem Jahr, dann war klar, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen, wir müssen da jetzt so ein Act ums relativ schnell erfinden und dann kam das, dass du deinen alten Kumpel da den Mario.
Ja. Das ist ein bisschen falsch, was du sagst. Also wir wollten ja keinen Actor finden, wir wollten einfach nur ganz klar sagen, ey, es gibt einen Vitali, der macht diese Musik, aber er fährt einfach nicht auflegen und deswegen gibt es den Mario, der macht genau das jetzt.
Ja, genau. Aber also das Ganze, wie du gesagt hast, das passierte so schnell und jetzt ist das so weit gewachsen, dass man jetzt im Nachhinein gemerkt hat, okay, Mario war jetzt irgendwie halt doch nicht genau die richtige Besetzung, deswegen wurde jetzt nochmal die Besetzung geändert, kann man das so sagen?
Ja, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so, also von mir aus war es schon die richtige Besetzung. Da hat das irgendwie super gemacht, auch vor allem live und so. Es ist halt, manchmal heiratet man und macht ein Kind und denkt, das bleibt für immer und dann bleibt man Freunde irgendwann und das Kind ist immer noch da. Also, weißt du?
Okay. Ja. Und also jetzt, ihr wurdet auch jetzt im November für 1 Live Krone nominiert?
Ja. Und, ich wusste gar nicht, was das ist. Ey.
Du bist einfach ein geiler Typ.
Das war so lustig. Ey. Wir sind da rein, so mit Johannes. Das war so das erste Mal mit Johannes unterwegs. Und dann kommen wir rein. Ich sage, was ist hier? Was geht ab? Und die so, ey, das ist live. Oh. Wie hast du dich gefühlt, als du die von der Nominierung erfahren hast? Ich sage, ich muss das mal googeln, was das ist hier. Das fanden die irgendwie witzig. Ja, und als sie mich gefragt haben, warum wir sie gewinnen sollte, habe ich gesagt, finde ich gar nicht, dass wir das sollen. Ich finde, Felix Jens sollte das gewinnen, weil der wird schon zum 8. Mal nominiert und kriegt die nie. Ja, was soll man machen? Oh
Mann. Ja, aber da war bestimmt richtig Medienpush, ne? Also diese Nominierung.
Ja, voll. Ja, das ist auf jeden Fall.
Das pusht richtig, ja.
Ja.
Okay, ja, jetzt die neue Single.
Ihr werdet ja jetzt für uns voten, ne? Habt ihr gesagt in der letzten
Woche. Ja, auf jeden Fall. Also unsere Hörer.
Ich war mir bis gestern nicht sicher, aber jetzt, wo du mir das alles so erzählst, muss ich sagen, ich bin jetzt voll der Weiß-Fan. Also ich bin Hardcore-Weiß-Fan. Ich finde die Mucke immer noch nicht geil, aber ich bin Fan von dir.
Ja, nice, Alter. Dann sollte ich ein neues Projekt starten.
Nee, bloß nicht. Mach nicht was auf bestes Barometer. Wenn du wissen willst, ob es unerfolgreich ist, dann schickst du mir die Nummer. Wenn ich sage, die ist geil, dann kannst du sie direkt löschen.
Okay, alles klar, weiß ich
nicht. Das ist so, bei mir ist so ein Notfall. So, wenn du merkst, so, willst einfach mal wissen, kann die nix, Sinan gefällt die, alles klar.
Ja.
Next Project.
Da habe ich auch so einen Martin hier. Ja,
für solche Zeit. Also, liebe Hörer, genau, also 1,5 Kronen ist ein Zuschauervoting, könnt ihr abstimmen. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht, bis zum 5. Dezember, glaube ich, ne?
Ja. Ja, genau, da ist ja auch die Verleihung.
Alle Farben ist nominiert, ja. Felix Jehn, kommen wir gleich noch zu sprechen, Robin Schulz, Weiß und You Not Us.
Ja.
Und voted für Weiß. Alle für
Weiß. Felix Jehn ist auch ganz cool und so, bla bla bla, aber Weiß ist natürlich viel krasser so.
Ja, aber Stichwort, Felix Jehn, am Freitag ist eure neue Single erschienen und zwar eine Kollaboration mit Felix Jehn. Ja, nicht schlecht. Ja, also das muss man erstmal hinkriegen, ne?
Ja, da gratuliere ich dem Felix auch, dass er das so eingetütet hat. Das ist auf jeden Fall.
Ging das von ihm aus?
Gelungen.
Hat er so irgendwie angefragt? Oder?
In der Tat, ja. Also ich kenne Felix halt auch schon länger ein bisschen. Wir kommen ja quasi beide von der Ostsee. Und ich habe auch irgendwann mal mit ihm zusammen mal ein Intro für seine Tour gemacht und dies und das und hier und da mal irgendwie irgendwelche Sachen angefangen, aber nie so richtig zu Ende. Unter anderem wollte er damals mit dem Jakob Ondra auch ein Feature machen, bevor die End Nobody kam. Und da haben wir arroganten Dummköpfe gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir brauchen keinen Felix hier davor, wir machen das jetzt alleine. Dann ist das alles gefloppt und diesmal hat man sich gedacht, ach komm. Und der Felix, der ist vor 3-4 Wochen, ist das erst passiert, da sind wir nach Berlin gezogen und rief mich dann einfach an und meinte so, ey, ich habe hier so eine Nummer und so und ich weiß nicht und hast du da Bock mal, dich mal irgendwie dran zu setzen oder was? Und dann, es ist jetzt kein Joke, ne? So war das halt irgendwie. Und dann meinte ich so, ja, schick doch rüber, ich schick dir in einer Stunde schon was zurück. So. Und dann hat er mir die Nummer geschickt, ich habe seinen Drop dann einfach so gemutet und meinte einfach, ich meine, brauchen wir uns nichts vormachen, das sind 3 Spuren, ja, Kick, Bass und diese Special Vocal Effects von Weiß. Und das habe ich dann kurz mal abgezogen und nach einer Stunde ihm zurückgeschickt, so. Dann rief er mich an, meinte so, Digga, genau das ist es, ich komme jetzt ins Studio. So, dann kam er hierher, dann haben wir es irgendwie noch 3-4 Stunden irgendwie finalisiert und nächsten Tag ging das schon zum Mix und Master und ich glaube eine Woche später waren wir schon im Studio zum Fotos machen und noch eine Woche später kam es auch schon raus, das war so ratzfatz ging das.
Jetzt mal ganz kurz Nerd-Talk. Was bist denn du für ein Tier im Studio? Also, wie darf ich mir hast du das einfach oder gibt es auch mal Tage, wo es scheiße läuft? Sag mir bitte, es gibt auch Tage, wo es scheiße läuft.
Es gibt, ey, also ich glaube 90% der Zeit im Studio verbringe ich beim FIFA-Spielen hier und Leute beleidigen. Und so abends, wenn man dann schon irgendwie eigentlich nach Hause fahren will, setzt man sich nochmal kurz hin und denkt, scheiße, ich muss eigentlich noch so viel erledigen. Dann macht man so kurz mal irgendwas und dann ist es das manchmal auch so. Aber na klar gibt es auch Tage, wo es eigentlich das scheiße läuft. Und mittlerweile gibt es auch ein ganzes Team um mich rum mit Leuten, die die man sich so in 4-5 Jahren so nach und nach aufgebaut hat. Also klar habe ich Autoren, mit denen ich zusammenschreibe, für deutsche Sachen halt die einen, für die englischen die anderen. Man hat irgendwie einen Pool an Sängern sich aufgebaut, die jetzt irgendwie nicht jeder hat, wo man halt irgendwie gerne, also da, weißt du, wenn du mir sagst, kannst du mir das und das produzieren, würde ich sofort sagen, ja, und ich wüsste genau, wen ich dann da anrufe, damit das auch genauso wird, wie du es dir vorstellst. So.
Du hast kurze Wege, du kennst die Leute, dadurch bleiben Sachen einfach nicht lange liegen und haben so diesen sterben nicht diesen kreativen Tod, sondern es geht sofort weiter, ja.
Genau, und ich habe auch irgendwann mal so einen Praktikanten gehabt, vor 2 Jahren, glaube ich, war es, oder vor 2,5 Jahre muss das ja gewesen sein, von der Popakademie und das war so ein Dubstep-Nerd, der irgendwie so aus dem Holzschlag irgendwie eine Bass einschrauben konnte hier, die alles weggefickt hat. Und mit dem haben wir uns irgendwie super gut verstanden und dann hat man doch angefangen mal irgendwann so, wenn man zu viele Sachen auf dem Tisch hatte, wie zum Beispiel so eine Albumproduktion, die mal eben in 3 Wochen gemacht werden muss, sich Sachen hin und her zu schieben, so irgendwie, ey, so ist es jetzt fertig, mach mal nochmal ein paar, was weiß ich, Übergänge rein oder was, oder hier White Noise, dies, das, also so Feinarbeiten und so weiter. Und irgendwann ist er dann jetzt auch immer vermehrt wieder in Berlin gewesen, weil er eigentlich aus Berlin ursprünglich kam. Und also wenn er mal da ist, so für 1-2 Wochen im Monat oder für alle 2 Monate mal, dann läuft das halt noch schneller. Ne? Dann muss ich auch sagen, dann liege ich halt nur noch auf der Couch und sage ihm, was er machen soll. Und er finalisiert dann diese ganzen Sachen. Und
der
ist ein super
Producer hat einen Ghost-Producer.
Echt, ey, es ist...
Ja, was heißt Ghost-Producer? Wir nennen ihn gerne Plugin tatsächlich. Das ist halt so, er ist das Plugin, was die Sachen erledigt, die man einstellt. Halt, ja?
Ja. Ey, wir müssen hier, lad den mal. Also so welche Maustaste, zack, sitzt er da und dann macht er das.
Ich habe das, glaube ich, hier auch schon erzählt. Es gab früher die Leute, die mussten morgens um 8 Uhr im Studio sein und die Sampler laden, mit Disketten noch, damit der Produzent ab mittags dann anfangen konnte und damit arbeiten konnte. Das
ganz so... ganz so banal sind seine Aufgaben nicht, aber der ist halt Wahnsinn, ne? Ich meine, wenn er seit 2,5 Jahre lang neben mir sitzt, die ganze Zeit dann verstehen muss, irgendwann blind einfach, ne? Und wenn ich dann mal ihm am Telefon sage, du, ich schaff's heute nicht ins Studio, da kommt da einer, nimm mal auf und mach das mal so, wie dem und dem das gefallen könnte, nimm mal gern das Projekt und passt die Harmonien an oder so, ne? Dann macht er das halt und dann klingt das ja, als hätte ich's gemacht.
Okay. Vitali, ich habe eine Frage und zwar, also ich habe das jetzt schon öfter gehört und ich vertrete auch die Meinung, dass die Sachen, die du produzierst, sind halt immer so am Puls der Zeit. Also das ist ein Erfolgsrezept von dir, deswegen funktionieren so viele Singles. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kommt dieses Gespür her, dass du so am Puls der Zeit bist, wenn du gar nicht irgendwie am Wochenende in den Clubs rumläufst, wenn du die, ne, also...
Das ist komisch, ne? Also ich, ja, das, jetzt, wo du sagst, frage ich mich das auch. Also das Ding ist, ich höre ja privat zum Beispiel gar keine Musik, ne? In meinem Leben noch nie. Ich höre keine Musik beim Autofahren, ich höre keine Musik, wenn ich in die Saufen gehe. Ich höre einfach gar keine Musik. Ich bin dann immer so, ich gucke
dann... Das ist so ein Produzentending, ne? Das hat mir Klaas auch gesagt. Das ist...
Ich weiß es nicht. Also diese In-My-Mind-Kiste, das war halt wirklich so einmal gehört und direkt gecheckt, das wird es jetzt einfach sein, so. Ja. Keine Ahnung warum. Und damals mit Gestört aber geil halt auch irgendwie unter meiner Haut, da dachte ich halt irgendwie so, ey, das ist doch irgendwie geil mit diesen Vocals jetzt hier und so, hat auch länger keiner mehr gemacht. So letztens saß ich im Studio jetzt auch irgendwie, letzte Woche abends irgendwann und dann fiel mir einfach mal ein Song wieder ein, den ich seit, glaube ich, 15 Jahren nicht mehr gehört habe und dachte so, ey, das muss es werden so. Das haben wir dann mit meinem Kumpel aus Mannheim da innerhalb von einer Stunde auch direkt zusammengeschmissen und weggeschickt. Das war ein Cover und das wird auch jetzt ein Cover und da streiten sie gerade irgendwie so 6 Majors drum, wer es als erstes machen darf. Das wird mal wieder wahrscheinlich ein Brett. Aber ich habe keine Ahnung. Ich muss auch sagen, diese Gaulin-Nummer hier mit Moonlight, ne? Ich weiß nicht, ob wie er ausgesprochen wird. Ich glaube Gaulin einfach oder Gaulin, keine Ahnung.
Gaulin, ja.
Die habe ich gehört schon im Oktober letzten Jahres, Alter. Die war in meiner Playlist so. Das hat einfach so ein Kumpel mir in die Playlist einfach geschmissen irgendwann und meinte so, irgendwie, hör mal rein, das ist irgendwie ganz geil. Und ich habe den reingehört und dachte so, ja, ist ganz geil. Und so ein Jahr später hatte die das irgendwie, der Wolfgang Boss dann mal groß gemacht, mal eben so, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist einfach so, sich trauen, neuen Sachen, die man selber geil findet, man muss sich trauen, neue Sachen geil zu finden. So, glaube ich, ist das.
Ja, okay. Ja,
man verfällt halt oft mal in Muster und so und irgendwie so, oh, jetzt was, alles, was nach Weiß klingt, ist voll geil. Oder nach Dynoro, sagen wir, bleiben wir mal bei der Wahrheit so, ne? Aber genau das, da setze ich halt zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr drauf, weil wenn irgendwie 2, 3 Titel in diesem Gewand irgendwie gerade jetzt funktionieren, dann sollte man ganz sicher nicht mehr das machen, weil das ist, der Zug ist abgefahren. Da liegen ja locker nochmal 200.000 Titel jetzt in der Schublade, die so sind.
Ja.
Und bis die alle durch rauskommen und da muss man jetzt schon irgendwie gucken, was das nächste Ding sein könnte, so.
Ja.
Ja, und da probiert man einfach 2, 3 Sachen aus oder geht irgendwie auf die Spotify-Suche. Ich meine, gerade jetzt im Zeitalter von Spotify ist es ja überhaupt, also leichter war es ja noch nie, irgendwie einen neuen Sound irgendwie zu finden,
von dem man sich inspirieren lassen kann. Die Viral- und Chart-Playlisten der ganzen Welt dir anhören und merkst dann irgendwie vielleicht relativ schnell, ach krass, hier hat wieder einer irgendein altes Folk-mäßiges mit was anderem kombiniert, das kommt doch total geil und dann kannst du relativ schnell, wenn du dann auch noch so ein Studiotier bist wie Vitali, dann bist du da relativ fix dran. Okay, ein bisschen böseres Tier habe ich mir jetzt schon aber klar, das ist echt interessant, ja.
Ja, ich glaube, man muss sich einfach trauen, Sachen zu machen. Also viele verfallen in genau diese Muster irgendwie so, ich höre mir jetzt die Top 10 an und versuche das zu kopieren. Also ich weiß gar nicht, wie viele Demos ich gehört habe in den letzten 3 Monaten, die so nach Weiß oder nach Gaulin oder Dynoro klingen. So, da frage ich mich auch jedes Mal so, ey, Alter, was ist, wieso? Wieso? Die gibt's doch alle schon so. Und die machen das doch schon erfolgreich. Es gibt keinen Radioslot mehr für sowas. Es gibt keinen Spotify-Slot mehr für sowas. So, weißt du, warum sollte Spotify dann zum 10. Mal das gleiche pushen? Also macht ja gar keinen Sinn.
Hast du eigentlich einen Draht zu Spotify oder so? Also hast du da Connection zu denen?
Niemand hat einen Draht zu Spotify.
Okay.
Also nicht mal die Majors mehr haben. Nee, ohne Scheiß. Also das gab es mal vor einem halben Jahr, glaube ich, noch. Und mittlerweile ist es komplett gecuttet. Also keiner weiß mehr, wer bei Spotify arbeitet. Keiner weiß, wo die sitzen, was die machen. Keine Sau. Das sind nur noch die Algorithmen, die das Ganze da irgendwie steuern.
So. Ey, das ist Hashtag das Vier-Gänge-Menü. Künstliche Intelligenz hat Spotify übernommen. Da arbeitet überhaupt gar kein Mensch mehr. Skynet macht das jetzt. Geil.
Ja, also ist wirklich so. Also ich
wurde das so gekappt wegen diesen auch, da gab es ja so
Gerüchte.
Korruptionsgerüchte und so, dass man gesagt hat so.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Also die Streams kann man sich ja wahrscheinlich nach wie vor irgendwo kaufen oder so. Weil da, das Witzige daran ist,
es ging darum, dass viele Kuratoren und so sich bestochen lassen
käuflich gewesen
haben.
Wären.
Ja, ja, genau.
Ach, du konntest dich reinkaufen.
Ja, das habe ich noch gar nicht gehört. Nee, das,
ja, ja.
Das
kann sein, gehört. Dass das eine Reaktion darauf ja, ist, ja. Dass die dann natürlich dann sagt, nee, so jetzt, Leute, wer hier Kurator ist, wer in diversen Playlisten die Entscheidung trifft, ihr seid jetzt einfach mal anonym, ihr habt keinen Kontakt mehr zu den Majors, weil das kann unter Umständen uns das Genick brechen. Ne?
Ich glaube, die haben letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres 10 Leute oder so gekündigt, die ja. wohl irgendwie käuflich
aber ich find's gut, ich find's gut, ehrlich gesagt, weil was soll das auch? Also ne, auch ja. so früher bei iTunes konnte man sich alles kaufen und die Majors waren immer so die Großen und die Kleinen hatten gar keine Chance mehr. Und ich glaube, heutzutage hat jeder fast die gleichen Chancen in die. So. Klar, wenn du jetzt in die Felix Jähn heißt und Nummer release so, okay, dann geht die so erstmal eben so in 30, 35 New Music Friday Listen rein. Aber selbst das ist doch keine Garantie für einen Hit. Das ist eine Garantie für ein paar tausend Streams am Anfang und das war's.
Genau.
Dann, ne? Genau.
Ja, ja, das ist immer das Gleiche. Also,
guck mal, Jerome jetzt zum Beispiel, ist auch so geil. Ja. Kennt ihr Jerome aus Hamburg?
Ja, ja,
diese Light-Nummer, die haben wir auch zusammen gemacht. Ja. Und die ging, halbes Jahr lang passierte dann nichts, Alter. Die hatte so 30.000, 35.000 Streams am Tag. Und jetzt plötzlich so, von jetzt auf gleich, haben die Algorithmen das irgendwie gecheckt und ey, gefühlt in jede Liste reingepackt. Und wir haben jetzt, keine Ahnung, 300.000 Streams am Tag auf einmal. Sind die wie Top 40 Single-Charts von, wirklich von jetzt auf gleich. So. Und da fragst du dich auch irgendwie, wie soll das gehen, Alter? Das, ein halbes Jahr nach VÖ. So, ne? Aber das sind tatsächlich
aber da arbeiten schon noch Leute bei Spotify. Das, ja, das da ist auch
keine
das
Ahnung.
Ist
noch also ich weiß nicht mal, wo die sitzen, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Kontakt, keinen Bezug, kein gar nichts. Würde ich erzählen, also ich habe hier überhaupt nichts zu verbergen, Alter. Ja, ich sage immer ganz schön oft, Alter, ne? Wie so ein asozialer. Ja. Aber ich wohne in Berlin, das ist okay.
Ist okay, Alter. Er ist okay, Alter.
Yo.
Red wie du willst, Brudi.
Ich wollte mal kurz einen Ausblick machen. Also du hast es ja im Prinzip geschafft, aus deinem wahrscheinlich Home-Studio, aus deiner kleinen Bude, jetzt da in diesen Studiokomplex umzuziehen. Und hast du dann noch so, wo siehst du dich so in 10 Jahren? Also hast du noch irgendwie, willst du den Welthit noch produzieren oder was?
Ich würde am liebsten in 10 Jahren, würde ich mich irgendwo auf Malle sehen, in einem kleinen Tretbootverleih oder so. Und den ganzen Tag nur rumchillen und gar nichts mehr machen, ey. Und keine Musik hören auf jeden Fall. Außer mir, Julia.
Aber dann, wenn du schon diese Ambitionen hast, ne? Ja. Dann bist du auch jemand, der jetzt auch schon so. Ich überlege gerade, ob die Frage irgendwie dreist ist, aber dass du. Lebst du eher bescheiden und guckst, dass die Kohle stimmt? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil wenn du das so sagst, dann
wird
das
auf jeden Fall klappen. Aber ne? Das sind doch keine krassen Ambitionen, Tretbootverleih zu haben. Ich glaube, da braucht man gar nicht mal so viel Geld, wie man denkt.
Okay.
Und Kunst am Strand leben und
ein paar Boote. Sag mal so, wir hatten auch schon Themen hier, wo Leute ganz viel Geld verdient haben und das alles wieder weg ist. Deswegen frage ich halt.
Ja, ne? Ich glaube, solange es das Finanzamt gibt, wird es immer wieder passieren. nee, also ich muss schon tatsächlich auch gucken. Ich habe ja auch ein kleines Kind und alles. Und Studio kostet Geld, Auto kostet Geld, Haus kostet Geld, dies kostet Geld, das ist alles sauteuer. Ja. Und ja, als Produzent kriegst du ja nicht irgendwie dein Monatsgehalt, wo du jeden Monat weißt, irgendwie am ersten kommt das Geld rein, sondern kriegst jetzt mal einen Batzen und dann musst du erstmal unter Umständen auch mal anderthalb Jahre damit klarkommen. Ne?
Ja. Ja.
Weil was viele auch irgendwie immer wieder unterschätzen, so ein Glad You Came-Abrechnung, die kommt ja erst im März, ne? Zum Beispiel. Ja. Und die von Stars kommt dann irgendwie im Oktober nächsten Jahres erst. Und GEMA, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das dauert bis zu anderthalb Jahren.
Ja, die Verzögerung ist riesengroß, ja.
Voll. Du kannst jetzt 3 Hits in den Charts haben und pleite sein.
Ja.
Ne? Und das ist nie gesagt, dass der nächste Hit dann auch kommt. Ne? Das ist ja auch so ein Ding.
Absolut. Es gab mal so ein, habe ich mal vor ein paar Jahren auch in den Nachrichten gehört, so ein Sänger hatte in England Platz 1. Und ist dann durch die Fußgängerzone gegangen, wurde auch erkannt, so Menschentrauben um ihn drum zu und musste dann zum Geldautomaten und was ziehen und kam nichts raus. Also der war pleite.
Ja, kann ich.
Hat aber einen Hit in England.
Kann ich glauben.
Ja.
Ja, glaube ich sofort. Klar kann man auch mal zu einem Label gehen und sich mal einen Vorschuss holen, aber Vorschuss ist letztendlich halt auch nicht dein Geld. Du leist dir das Geld und zahlst es halt zurück. Ja. So, das ist ja auch immer so. Alles, ja, hat alles Vor- und Nachteile.
Okay, also so sind deine, das heißt tatsächlich, du machst das, aber da, ich frage mal anders, was ist denn so das am meisten, wo hast du am meisten Spaß? Was ist, also wenn ich jetzt rein nach Spaß, nicht nach, also ich hoffe ja, dass sich das irgendwie überschneidet, aber was ist das, was du so, wenn du jetzt, was würde dir am meisten Spaß bringen?
Jetzt in Musik, bei Musik machen, meinst du?
Ja.
Wie soll man das in einen Satz jetzt? Nee, ich kann ja mehrere Sätze sagen. Ne? Also zum einen die Vielfalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich seit 5 Jahren so, als würde ich nicht arbeiten gehen, sondern nur das machen, was wir alle wahrscheinlich nebenbei nach der Arbeit machen. So,
das
und ich
ist
manchmal
extrem geil.
Also, Hobby zum Beruf.
Voll.
Ja.
Ich erwische mich manchmal dabei, so zu denken, irgendwie so, scheiße, ich habe ein schlechtes Gewissen, so, dass ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr arbeiten war. Und dann, warte mal kurz, ich arbeite eigentlich so 20 Stunden am Tag so, und gehe gar nicht mehr schlafen. Aber man empfindet das halt einfach nicht mehr als Arbeit, sondern, ja, wie gesagt, man macht halt, es ist ja nicht so, dass man hierher kommt, Rechner anmacht und 20 Stunden davor sitzt und irgendwie Mucke macht, ne? Dann kommen hier mal vorbei die Sänger, die Autoren, dann chillt man, spielt man FIFA, geht man Kaffee trinken, was essen. Manchmal sagt man sich auch, ey, heute nicht, ne? Dann leiht man sich irgendwo ein Tretboot und geht mal kurz mal raus. Das ist also, die Vielfalt ist geil. Also Songwriting ist immer geil.
Tretboot ist schon dein Ding, ja. Also.
Tretboot ist genau mein Ding, ja.
Okay,
also. Das sollte mein nächster Name werden, so ein Künstlername.
Ja, oder eben auch Tretboot.
Tretboot in Seenot, ey, der. Tretboot jetzt.
Auf Tretboot-Alter ist geil auch, ja.
Tretboot-Alter, da kannst du alles. Kannst du von Haus, kannst du Hip-Hop, alles. Tretboot-Alter kann alles.
Ich wollte noch mal eben kurz fragen, also Haus machst du ja, klar, wissen wir alle, und auch ein bisschen Schlager haben wir ja gesehen, irgendwie mal Ambition, Deutschrap zu machen, weil dann kommst du ja Top Ten so, ne? Da musst du ja Deutschrap machen zurzeit. Ist das was für dich?
Ja. Das habt ihr aber schlecht recherchiert, ne? Ich habe eine Nummer mit Kapi gemacht.
Echt?
Beziehungsweise zwei schon, ja. Und eine ist auch schon bei YouTube schon seit. Also das war so eine Side-Project von Joker Bra, hieß es dann. Und die andere kam noch gar nicht raus, aber irgendwo ist es dann geleakt worden und die ist trotzdem schon irgendwo bei YouTube. Aber wenn ihr die noch nicht kennt,
ist umso besser. Das kann überhaupt nicht sein. Wir recherchieren eigentlich immer super gut on the fly.
Eigentlich immer gar nicht, ne?
Genau.
Nee, okay, natürlich, also.
Ja. Also jetzt nochmal ganz kurz, du hast eine Nummer mit Capital Bra zusammen gemacht.
Zwei.
Ja.
Zwei, ja, ja, gut, eine war ja jetzt geleakt und noch nicht veröffentlicht, hat er gesagt.
Ja, aber die ist trotzdem bei YouTube schon, dann gibt es noch eine nur bei mir auf dem Rechner, Gott sei Dank, die kommt hoffentlich sogar raus noch. Und eine dritte, die war so für sein Side-Project, das heißt Joker Bra, und die hat er letztes Jahr einfach hochgeladen, genau. Also das war aber offiziell und alles so gewollt auch, genau. Nee, Kapi, also ja, genau, also der ist, hängt oft bei uns, oder hing oft bei uns im Studio eine Zeit lang ab und da hat man ab und zu mal so Sachen gemacht. Aber ansonsten, also, Deutschrap liegt mir halt leider auch gar nicht, ne? Also ich check die Musik nicht so richtig und da ist es halt schwer, da denke ich mir auch jedes Mal so nach so einer Session, denke ich mir so, okay, Tag verschleudert so, also gute Erfahrung, klar, aber dann mache ich lieber das, was ich kann irgendwie und verdiene da Geld, ne?
Okay, ja, ja, gut, aber ist ja auch schon mal interessant, so der Sebi fragt gerade, sagt, hast du nicht Bock mal das zu machen, weil letztlich, aber man hört ja raus, du musst am Ende auch irgendwie das machen, was du das Gefühl hast, das kann ich, weil sonst klappt es auch nicht so richtig.
Ja.
Ja.
Ja, ist ja auch so, also man muss es auf jeden Fall probieren, finde ich, aber wenn es nicht klappt, muss man auch mal einsehen, dass man das einfach nicht kann, ne?
Gut, Vitali, wir haben so eine Tradition bei uns in der Sendung, dass jeder einen Song auf unsere Playlist packt. Also wir haben so eine Playlist, die heißt Klangküche, die Playlist zum Podcast. Und dann hören wir in den Premium-Folgen in die Songs rein und besprechen die einmal. Und da möchten wir dich bitten, auch mal einen Song auf die Playlist zu hauen.
Er hört ja halt privat keine Musik, das wird echt schwer, ne?
Also ich habe schon mal pro forma die Felix Jähn Collab, habe ich schon mal draufgepackt gerade. Die müssen wir auf jeden Fall besprechen.
Okay. Eine Nummer, die auf die Playlist. Muss ja auch Dance-Nummer sein, ne? Wahrscheinlich.
Egal was.
Nö, es ist egal was. Du kannst, egal was. Kannst auch. Mich haben eine Zeit lang hier die Leute auch verarscht, weil ich mal irgendwie Free Jazz draufgepackt habe. Also.
Ja.
Darfst draufpacken, was du
willst. Oldschool Trends aus 2000.
Oldschool Trends bei Sinan, das darfst du auch.
Ja, dann würde ich doch das nehmen.
Einen russischen Volkssong darfst du auch draufpacken, was du möchtest.
Was möchte ich denn? Muss ich ja sofort auch entscheiden, ne?
Ja, wir können sonst fangen. Dann fang würde ich tatsächlich.
Nö, ich würde.
Okay.
Fang du mal an.
Ich anfange?
Ich glaube nicht. Ja, fang du mal an. Ja.
Okay, also ich pack drauf die neue Single von David Guetta. Die ist auch am Freitag erschienen mit Morten zusammen. Ich glaube, produziert von Toby Green, weil sie so klingt und er steht auch in den
Kreis. Hatte der nicht so einen Move? Hieß das Move, das Ding? Oder irgendwie sowas? Toby Green?
Das können wir ganz konkret in der Premium-Folge dann mal untersuchen, würde ich sagen. Toby Green hatte dieses Jahr einige fette Singles und die neue von David Guetta finde ich sehr gut und die würde ich gerne mal mit dir anhören, Sinan.
Sehr gerne.
Ja.
Ich sag heute irgendwie sehr gerne. Ich sag öfter sehr gerne. Tja. So, jetzt muss ich auch noch irgendeinen Song draufpacken.
Genau.
Puh, was habe ich in letzter Zeit so gehört? Ach komm, machen wir mal Lab of Music, L-A-B-O-F Music, Lab of Music mit Repeat.
Ja, habe ich gefunden.
Ja, ja, ja.
Wer kennt den? War nicht mal 1000 Streams. Okay.
Nee, den kennt niemand. Das ist Futorial-User.
Ah, okay.
Und fand aber seinen Sound echt cool und deswegen einfach so ein bisschen. Wollte ich mal nur mal reinhören in die Nummer.
Okay.
Ja.
Vitali, bist du fündig geworden?
Ich kenne tatsächlich nicht so viel Musik, wie ich gern würde. Aber
mach was Eigenes von dir, was du produzierst.
Ja, würde ich gerne machen. Es gibt da so einen Remix, der ist komplett leider untergegangen. Den finde ich aber mit am stärksten von den ganzen Weiß-Sachen überhaupt. Und zwar ist das der. Nee, wirklich jetzt. Das hat irgendwie keine Sau mitgekriegt. Nee,
das ist witzig, weil wir haben schon öfter mal erwähnt, dass das
Remix nicht funktioniert.
Die ganz häufig nicht funktionieren.
Ja.
Ist so unser Gefühl.
Das der eine funktioniert jetzt tierisch zum Beispiel für diesen, okay. Für Sam Feld haben wir jetzt gemacht. Da haben wir nach 4 Wochen jetzt irgendwie 4 Millionen Klicks. Und
habe ich auch schon gespielt. Ja.
Ja, der läuft auch super, ne? Also
ja, live halt auch. Gut spielbar in der Disco und ja.
Ja. Aber einen hast du wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, und zwar von Mockingbird. Nee, Mockingbird heißt der Song von Dio. Ja, Mockingbirds von Dio. Und da gibt es einen Weißremix und den finde ich sehr gelungen, aber sehr unterschätzt, leider. Da muss ich mal bei Spotify wieder anrufen.
Da habe ich ja schon nachgefragt. Ob du eine Standleitung hast. Hier, mach nochmal 200.000 Streams drauf, bitte. Das sieht nämlich blöd aus.
Ja, das sieht nämlich doof aus. Was soll das denn? Hallo, wir sind weiß.
Ja, cool.
Weißt Bescheid.
Ist drauf und
ja.
Weißt Bescheid. Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Fragen mehr, Sinan. Wollen wir unseren Gast entlassen? Und,
warte mal, jetzt, das klingt ja so.
Ihr seid aber fies,
hier. Ja. Echt? Ja. Nee, komm, irgendwas muss man. Kannst du. Ich überlege gerade. Das hast du eigentlich schon auch schon gesagt, was du machst, wenn du keine Musik machst. Du spielst FIFA und chillst rum.
Ja.
Oder gibt es noch irgendwas, irgendein Hobby, was du hast, was du noch nicht erwähnt hast, was gar nichts mit Musik zu tun hat?
Nee, leider nicht. Was heißt leider? Gott sei Dank.
Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Hast du
zur Musik gekommen, damals
dein Papa war Musiker.
Enjoy Caro bei Wismar. Nee, überhaupt nicht. Meine Mutter war Musiklehrerin damals in Russland noch, aber es hat leider gar keinen Einfluss auf mich gehabt. Da war ich ja so, keine Ahnung, 9 oder so. Die hat mich immer aus dem Unterricht geschmissen, weil ich immer rumgeblödelt habe tatsächlich. Aber zur Musik machen gekommen bin ich eigentlich über diesen Weg des DJs in Enjoy Caro bei Wismar damals, als man bei einer Mega-Kids-Party war mit meinem Bruder. Und wir so dachten, ey, also ich bin ja nach Deutschland gekommen, das war 98, da war ich 14. Mhm. Und man sprach die Sprache halt null so, ne? Und dann dachte man, wie findet man denn den Anschluss und vor allem, wie checkt man denn auch mal die Mädels jetzt so in Deutschland? Und da schien uns der Weg des DJs irgendwie ganz gut, weil jedes Mal, wenn man auf dieser Kids-Party war, hat man gesehen so, der legt da auf und da stehen haufenweise Weiber um ihn rum so. Und dann dachte man so, scheiße, wir müssen das auch machen. Und dann haben wir irgendwo auf dem Schrottplatz und so ein Doppel-Tap. Wie heißt das immer? Tape-Decks hier mit 2 Stück so nebeneinander? Da gab es ja noch Kassetten so, ne? Nee, mit Kassetten noch.
Tape-Decks, ja.
Ja, genau, 2 Stück so nebeneinander. Das haben wir uns dann geholt irgendwie, irgendwelche Boxen irgendwo hergeklaut, irgendwie das alles so provisorisch im Garten bei meinen Eltern aufgebaut. Und immer freitags, glaube ich, abends gab es immer so eine Sendung auf Enjoy Radio von DJ DeGrasse oder so hieß er. Und das haben wir dann immer so mit aufgenommen, quasi auf die Tapes, so, und versucht dann von einer Kassette auf die andere dann rüber zu mixen, was natürlich dann nicht funktioniert hat, so, bis man irgendwann gecheckt hat, ah, okay, da braucht man schon Plattenspieler für, so, ne, und da war ja noch nicht so mit YouTube und so weiter, ja, voll, ja, so, ja, ja. Und irgendwann war ich dann so in so einem Ferienjob bei so einer Abrissbaufirma irgendwas und hab mir da irgendwie 1500 Mark verdient und mir so die billigsten Plattenspieler bestellt bei DJ Elevator oder so hieß das, glaube ich.
Ja,
von JTAG, so mit so richtig so Plastiktellern, die du nicht mal anfassen durftest, ohne dass die Nadel dann kilometerweit springt, so. Und da habe ich mir so vom letzten Geld...
Noch so mit so Riemenantrieb.
Ja,
und,
ja,
der
voll,
schon die ganze Zeit, der schon völlig am Eiern war die ganze Zeit.
Ja.
Konntest eigentlich nie, die Tracks konntest du nie angleichen, weil die Gleichlauf, der war überhaupt nicht vorhanden.
Der war, genau, aber es sah aus, als könnte er das bringen, so, und genau. Yeah. Man hat mir 3 Platten gekauft von dem restlichen Geld und mein Bruder und ich haben dann einfach mal so ein halbes Jahr lang mit 3 Platten hin und her da in die trainierte Übergänge zu machen. Und so fing das irgendwie an alles, genau. Aber eigentlich hat mein Bruder mit dem Produzieren angefangen irgendwann und ich hatte damals eine Freundin und hatte keine Zeit für irgendwas. Und dann meinte ich so, hey, wie machst du das hier so? Und dann hat er mir das gezeigt mit FL Studio. Das, damals hieß es noch Fruity Loops 3.5.6 oder sowas. So eine ganz, ganz
alte Version. Ich habe mit 3.7 angefangen, ja.
Ja, irgendwie so, genau, ja. Ja. Da gab es so 3 Oszillatoren und da dachte man so, eieiei. Aber ja, irgendwie wird das schon und ja. Dann gab es Reason, dann gab es irgendwie Logic, dann gab es, aber Logic, diese gecrackte Version für Windows damals, die 5.5, glaube ich, gab es. Und irgendwann kam man dann zu Ableton halt irgendwie und jetzt bin ich da drauf hängen geblieben, ja.
Ja. Also du bist mit 15 nach Deutschland gekommen und konntest kein Wort 14 Deutsch.
14 war ich, genau.
14 nee. Und kein Wort Deutsch?
Ja,
krass. Nee. Das ist gar ja gar nicht, also das ist ja gar nicht so leicht. Dann mit 14 ist echt, ist ja dann, ist ja gar nicht so.
Scheiß also Alter.
Ja. Ja, ja, ich kenne das von, ich hatte damals Freunde, die sind aus dem hier Bosnienkrieg hergekommen, die waren halt so 8, 9, ne, dann ging das noch besser, aber mit 14, also du sprichst ja echt gut mit Deutsch mittlerweile, hast du dann hier, warst du auf einer deutschen Schule oder was, oder hast du einen Deutschkurse gemacht?
Ja, ja, die, nee, ja. Direkt Realschule dann irgendwie und dann, ja.
Ja, aber du musst doch zusätzlich noch Deutschunterricht gehabt haben, ne, sonst.
Na, es gab irgendwie nach der Schule auch dienstags immer so für eine Stunde gab es irgendwie so einen Unterricht, was man aber grundsätzlich geschwänzt hat irgendwie. Also das lernt man dann schon so, wenn man will, so hängt man irgendwann mit den Außenseitern, sag ich mal, ab, weil die Coolen wollen ja mit dir nicht abhängen und so.
Ja, ja.
Und dann, ja, beschäftigen sie sich mit dir ein bisschen. Und natürlich meine Eltern, denen muss man auch jetzt irgendwie ganz, ganz groß da irgendwie Beitrag, Alter, was rede ich jetzt für ein Deutsch? Guck mal, jetzt kann ich gar kein Deutsch mehr. Ja, die haben da einen riesen Beitrag zu beigetragen. Also meine Mama hat mich da immer getriezt und immer nach der Schule hier und lernt Grammatik und dies und das und ja.
Aber die konnten auch kein Wort Deutsch?
Nee, die haben das auch alles lernen müssen, genau.
Krass, das finde ich echt beeindruckend immer, weil ich bin ein richtiger Sprachkuppel.
Ja, ist gelungene Integration, würde ich sagen, ne?
Ja.
Ja. Migrantenkind zum Hitschreiber für deutsche Charts. Also,
ja, die AfD Wahnsinn, titelt morgen, Russe nimmt uns die deutschen Chart-Hits weg. Das ist morgen.
Ja, und Frauen.
Und Frauen, damit fing es an. Über die Frauen zu den Chart-Hits, der Russe kommt.
Geil.
Ja, super. Ja.
Scheiße, habe ich irgendwo gesagt, wo mein Studio steht? Nee, ne? Bisher noch.
Nee. Okay. Ich glaube Mannheim hast du gesagt. Mannheim.
Okay, genau. Mannheim, Kreuzberg.
Genau. Ja, cool. Genau. Ja, Vitali, ich finde es mega cool, dass du da warst.
Ja, gerne.
Ich nochmal super danke für die ganzen wirklich jetzt hier tiefen Einblicke, für deine offene, ehrliche Art. Ich glaube, Wer bis heute nicht wusste, wer weiß ist, der weiß jetzt Bescheid.
Der weiß
alle, es jetzt. Alle 1 live Krone wählen, ne? Nicht vergessen.
Ja.
Gut, um's hingefallen.
Ich will die Krone, ich bin der König, Alter.
Ja. Alles klar.
Gut. Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr mich eingeladen habt. War cool und schöne Grüße an alle, die mich hören. Total geil. Macht's gut. Ja,
mach weiter so. Ich hoffe, da kommen noch richtig, richtig fette Hits, damit das mit dem Tretbootverleih auf jeden Fall was wird.
Das
dann komme ich nach Malle und fahre bei dir Tretboot.
Ich nehme dich beim Wort, Alter.
Ja.
Okay.
Also, das wird so Premium-Tretbootverleih, so mit Glitzer, Bling, Bling. Stunde kostet 400 Euro oder so, ne?
Ja, darfst du aber nur rückwärts fahren dann damit.
Ja.
Okay.
Okay.
Ich würde sagen, ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, mach's gut.